ARD. MDR Klassik. Der Bachkanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Im Bachkanal geht die Serie mit den Sonaten für Violine und Obligatus Cembalo von Johann Sebastian Bach heute weiter mit der Sonate in E-Dur. Soweit schon mal der Beginn der Sonate in E-Dur für Violine und Obligatus Cembalo. Wir haben in den letzten beiden Folgen ja darüber gesprochen, dass diese Werke in ihrem Trio-Charakter absolutes Neuland waren. Bach hat das praktisch erfunden. Vorher wurden Violinsonaten nur von einem Continuo begleitet. Heute interessiert uns natürlich sehr, ob das Schule gemacht hat, also wie die Rezeption dieser Stücke nach Bachs Tod, und zwar unmittelbar nach Bachs Tod, weitergegangen ist. Ja, Michael, fangen wir mal mit den Quellen an, das ist ja mal gut. Gab es denn von Bachs Sonaten, von diesen Violinsonaten, nennenswerte weitere Abschriften dann nach 1750?
Ja, absolut. Und dafür hatten im Grunde genommen all die fleißigen Abschreiber aus dem Familien- und Schülerumfeld vor 1750, glaube ich, gesorgt, weil viele von denen sind dann so in den 1750er, 60er, 70er Jahren im Umfeld von Berlin oder Hamburg tätig und da entstehen dann einfach mal weitere Abschriften. Gab auch einen Überlieferungszweig, der ging schon hier 1727 in Leipzig los. Ein weiterer Bach-Schüler, Georg Heinrich Ludwig Schwanberger, später Braunschweiger Hofmusiker, hatte sich da schon eine feine Abschrift angelegt. Deswegen gibt es auch da eine Überlieferung. Ja, und dann explodiert das da in den 1780er Jahren. Also letztlich würde ich mal sagen, eine Family Affair und eine Bach-Schüler-Affäre, die dafür sorgt, dass es eben doch eine relativ breite handschriftliche Überlieferung dann nach 1750 gibt.
Das heißt natürlich auch, dass die Stücke offenbar weiter in Gebrauch waren, ganz im Gegensatz etwa zu den Kantaten. Also man hat in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts da ordentlich noch gefiedelt und getastet.
Und vielleicht eben genau aus dem Grund, den wir ja schon mal thematisiert haben, es ist einfach eine wirklich wahnsinnig charmante, hochintellektuelle, aber zugleich unterhaltsame musikalische Konversation, die da abgefackelt wird. Und ich glaube, das hat echte Musiker einfach mal fasziniert zu sehen, was der alte Bach da Zeitloses geschaffen hat. Ich zitiere nochmal Karl Philipp Emanuel Bach in seinem Brief an Forkel 1774. Die 6 Klaviertrios klingen noch jetzt sehr gut und machen mir 4 Vergnügen, ungeachtet sie über 50 Jahre alt sind. Witzig, ne? Dass er sie als Klaviertrios bezeichnet. Ja.
Aus seiner Sicht.
Ja, genau, stimmt, von seinem Pult aus.
Ja, dann ist das eine, dass es also sehr viel handschriftliche Überlieferung gab. Wann gab es dann den ersten Druck? Denn das ist ja für eine weitere Verbreitung nochmal eine ganz andere Basis.
Ja, also sehr typisch, sagen wir mal, für das, was von Bach nie vergessen war so richtig nach 1750. Da wird vieles davon, ich rede jetzt von Klaviermusik, auch manche Orgelmusik oder in Motetten, um 1800 plötzlich gedruckt. Bei den 6 Sonaten ist es 1802 in Zürich der Fall, Erstausgabe, 1803 Paris, 1814, 15 dann erst Leipzig, ja, und dann natürlich nochmal 50 Jahre später dann im Rahmen der Bach-Gesamtausgabe. Ferdinand David, der bekannte Geiger, macht dann 1870 eine sehr aufführungspraktisch eingerichtete Ausgabe. Also kurzum, vergleichsweise früh dann doch gedruckt, aber dennoch, ja, 52 Jahre nach seinem Tod, so lange hat es dann doch gedauert. Aber das ist halt ganz typisch für das Oeuvre Bachs. Bei den Kantaten ist es ja alles noch viel später passiert.
Also durchaus doch unterm Strich sehr viele Abschriften und die Drucke für Bach relativ zeitnah, ja, sagen wir das mal so. Und das in einer Zeit, muss man ja sagen, als die herkömmliche Barocksonate, also die mit dem Continuo, wenn man jetzt denkt an Corelli oder an Vivaldi oder
die
auch
hatte
an Händel,
die hatte fertig, die
war ausgestorben. Das heißt, diese Neuartigkeit, dieses Trio-Prinzip hat diesen Zyklus vor der Vergessenheit bewahrt.
Absolut. Und ist sicherlich auch ein Stück weit dann inspirierend gewesen für die kommenden Komponistengenerationen. Also ganz klar die Bach-Söhne, Karl Philipp Emanuel Bach, da gibt es allerhand Stücke nach diesem Prinzip. Nicht nur für Geige, auch für Gambe. Johann Christoph Friedrich Bach, auch Sonaten mit obligaten Cembalo, Violinsonaten, Flötensonaten. Und dann gibt es natürlich noch neben der Strecke andere, wo ein bisschen unklar ist, geht das jetzt auf Bach zurück oder lag das dann einfach in der Luft? Hast du so Beispiele?
Ich finde, dass es in der Luft lag, spielt auch eine Rolle, denn das Klavier hat sich ja auch durch den Instrumentenbau in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts emanzipiert und man suchte dann irgendwie instrumentale Partner, die dazu passen und dann, glaube ich, wurde die Violinsonate nochmal neu aufgelegt. Neu gedacht, könnte man auch sagen. Ja. Wurde dann zu dem, die wir dann aus dem 19. Jahrhundert letztlich kennen. Neu gedacht ist sehr schön ausgedrückt. Also ich denke da zum Beispiel an den französischen Komponisten mit dem wunderschönen langen Namen Jean-Joseph Castaner du Mont-Donville, der in Frankreich in der Generation der Bach-Söhne gelebt hat und eben sich Gedanken gemacht hat, wie kann ich das Klavier aufwerten? Und da gibt es Sonaten für Violine und Klavier von ihm, wo die Violine praktisch mitspielen kann, aber nicht muss. Die also vor allem die rechte Hand des Klaviers verstärkt. Also das ist jetzt nicht so ein Trio-Prinzip wie bei Bach, aber es geht irgendwie in dieselbe Richtung. Vielleicht hören wir da mal kurz rein, wie das klingt, so um 1750, 1760. Das ist also Mont-Donville und naja, wollen wir denn gleich weitergehen? Noch 10, 15 Jahre später ist ja schon Mozart da.
Ja, und nicht im luftleeren Raum. Ne? Ich meine, wer war eins der zentralen Vorbilder von Mozart? Oder vielleicht muss man sogar von zwei zentralen reden. Also der eine, über den Mozart sagt, er ist der Vater, wir sind die Buben, Karl Philipp Emanuel Bach. Von dem haben wir natürlich solche Stücke, aber Mozart hat ja in London, ist ja noch keine 10 Jahre alt, kennengelernt, den jüngsten Bach-Sohn, den Londoner Bach, Johann Christian Bach, der ja eben auch Sonaten für Klavier und Violine nicht nur komponiert hat, sondern uns sogar hat drucken lassen. Wollen wir da mal reinhören?
Gerne. Das ist ein Stück gewesen von Johann Christian Bach. Da ist die Geige schon ein bisschen bewegter als eben noch bei Mont-Donville. Naja, und wenn man jetzt zu Mozart blickt, zu den, sagen wir mal, früheren Mozart-Sonaten, nicht den ganz frühen, aber diesen mittleren aus den späten 70er Jahren, die berühmte Pariser Sonate in E-Moll, da merkt man, da ist das Klavier schon tonangebend immer noch, aber die Violine ist praktisch fast auf Augenhöhe. Thank you. Das war ein Stückchen aus der E-Moll-Sonate, Köchelverzeichnis 304 von Wolfgang Amadeus Mozart, 1778, komponiert in Paris. Ein Stück, was dieses Prinzip von Bach natürlich klassisch übersetzt jetzt, praktisch fortsetzt. Und sicher hat Mozart später dann in Wien auch diese Sonaten zu Gesicht bekommen. Also durch Van Swieten ist das doch eigentlich gar nicht zu umgehen gewesen.
Vor allem der Van Swieten ist ja nun auch wirklich eng bekannt mit Karl Philipp Emanuel Bach. Die haben sich viel ausgetauscht und so wie der Karl Philipp Emanuel Bach für uns heute noch belegt gegenüber Forkel gerade über diese Stücke geschwärmt hat, da müsste es doch mit dem Teufel zugehen, wenn er nicht gegenüber Van Swieten gesagt hat, Mensch, das muss man jetzt mal auflegen, das ist ganz, ganz feine Kunst meines Vaters.
Michael, könnte man insgesamt betrachtet jetzt nach diesem kurzen Parfumsritt durchs 18. Jahrhundert sagen, dass diese Sonaten von Bach, die wir hier besprechen, praktisch Vorläufer waren, die schon ihre Zeit doch sehr voraus waren für die klassische Violinsonate.
Ja, also das kann man ohne Übertreibung sagen und da rückt man auch nichts irgendwie zurecht. Also Bach prescht davor, einfach weil er es kann. Ja, also er kann diese Trio-Sätze schreiben, er projiziert sie auf zwei Spieler, also auf sein Instrument, das Klavier oder wie man das Cembalo, nimmt die Violine hinzu. Letztlich würden, so ehrlich muss man sein, würden die Stücke ja auch funktionieren, wenn man sie jetzt für andere Instrumente arrangiert. Eben weil sie so von den Stimmen her gedacht sind. Ja, aber das ist sicherlich etwas, was dann zumindest die großen Klassiker, also Mozart und noch mehr vielleicht dann Beethoven, ja, nehmen wir Beethovens Violinsonaten, das sind ja tatsächlich genauso Violinsonaten, wie es Klaviersonaten sind. Nehmen wir mal Frühlingssonate oder die Kreuzersonate oder so. Da bin ich mir auch sicher, dass da über den Lehrer Neefe vielleicht auch die Chance war, irgendwie an diese Stücke ranzukommen oder auch wieder über die Van-Swieten-Schiene. Also Bach war da definitiv seiner Zeit voraus. Hier hat er nicht eine Gattung gekrönt, sondern im Grunde genommen ein neues Tor aufgestoßen. Noch nicht ahnen, dass es jetzt irgendwie demnächst mal ein Instrument geben wird, was vielleicht auch von der ganzen Balance her noch der Violine sehr viel ebenbürtiger sein kann. Ja. Also als Bach da in den frühen 1720er Jahren die Stücke schreibt, da gab es vielleicht schon das erste Hammerklavier, aber das hat noch sehr leise gezirpt. Ja. Aber dennoch, ich würde mal sagen, Volltreffer.
Das können wir mal so stehen lassen als den Volltreffer und damit diesen kleinen Exkurs abschließen zur unmittelbaren Rezeptionsgeschichte dieser 6 Sonaten für Violine und Cembalo von Bach im weiteren Verlauf des 18. Jahrhunderts. Und wir kommen auf die 3. Sonate, die Sonate in E-Dur. Und wollen wir gleich mal auf den ersten Satz schauen. Da setzt Bach dieses Trio-Prinzip aus und stattdessen hören wir die Violine mit einer klaren Solostimme und das Cembalo mit einer, wie ich finde, fast orchestralen Begleitung. Ja, also mal was ganz anderes.
Ja, es wirkt irgendwie wie so ein überlanges Accompagnato-Rezitativ. Die Geige, die erzählt irgendwas und das ist ja so eine endlos Melodielinie, wie sie nur Bach komponieren kann, regelrecht überornamentiert, ja, so 32. Girlanden, wirkt alles sehr sprechend, auch schwebend. Also hier in diesem Satz hat Bach mal wieder das Schweben erfunden. Und ich muss es wiederbringen, dieses Zitat von Karl Philipp Emanuel Bach. In dieser Sammlung sind einige Adagi, die man heutzutage nicht sangbar setzen kann. Hier singt die Violine sprechenderweise und das ist ganz, ganz packend. Und eben zugleich, das muss man auch sagen, diese Girlanden, die führen ja sonst wohin. Also was hier zugleich an harmonischen Wunderwelten erkundet wird, das kann eben auch nur Bach. Ja. Thank you.
Dieser Eingangssatz der E-Dur-Sonate war das, also der dritten Sonate in dem Zyklus der sechs Sonaten für Violin und obligates Cembalo. Der zweite Satz ist dann wieder eine ordentliche Fuge, ja, und zwar noch ganz ordentliche.
Na, wenn du jetzt mit ordentlich auch meinst, dass es sozusagen ordentlich im ordinären Sinne von gewöhnlich, muss man ja mal sagen, also dieses Fugenthema, ich finde ja, es ist sozusagen das ordinärste, gewöhnlichste Fugenthema in der ganzen Sammlung. Das hätte von sonst wem sein können. Das ist eigentlich sehr belanglos. Ne? Wollen wir es mal ganz kurz hören, nur das Thema? Also das würde mich nicht jetzt wundern, wenn das stattdessen von Telemann oder von Fasch oder von sonst wem wäre. Die haben auch alle tolle Kammermusik geschrieben. Aber was dann Bach in den nächsten über 100 Takten draus macht, konsequent dreistimmig, naja, da geht es dann nochmal so richtig los. Ja.
Also ein ordinäres Thema hier in diesem zweiten Satz der E-Dur-Sonate. Und dann kommt wieder ein dritter Satz, wie ich schon in den letzten beiden Folgen gesagt habe, immer was ganz Besonderes. Und auch wieder die Paralleltonart, in diesem Falle ist es Cis-Moll. Und das Trio-Prinzip bleibt schon so im großen Ganzen hier bestehen.
Naja, lieber Werner, wenn du sagst Trio-mäßig, würde ich sagen, ja, und spitzenmäßig.
Ja.
Und Prädikat, das habe ich mir als Stichpunkt gemacht, zauberhaft. Weil das ist wirklich ein irre schönes Adagio. Ich stehe eh auf Cis-Moll, muss ich sagen. Ja, aber das ist ein Klangidyll, was er geschaffen hat. Erinnert mich ein bisschen, was das Thema betrifft und auch die Art und Weise des Umgangs, an meinen Lieblingssatz aus den Violinkonzerten, den Mittelsatz vom E-Dur-Konzert. Das ist ja so einer, der so aus mehreren Abschnitten besteht. Und da gibt es ja diese Momente, wo wirklich förmlich die Zeit stehen bleibt. Und dieses eine Thema da ist, finde ich, relativ nah an unserem Satz. Also irre schön, was er hier in der Sonate gemacht hat. Technisch gesehen hat er eine Art Ostinato komponiert, also eine Art Passacaglia. Es gibt sozusagen einen absteigenden Moll-Tetrakord, der sich immer wieder wiederholt. Und in der rechten Hand des Cembalos erklingen irgendwelche Achtelakkorde, aber die Melodie in Sechzehnteln, die da zwischen Violino und Cembalo abwechselnd kommt, die ist einfach unglaublich. Also da wird man in eine ganz besondere Welt entführt. Ein ganz sensibler, klangschöner Dialog dieser beiden Oberstimmen. Und ich muss sagen, im Augenblick ist das mein Favoritsatz. Ich würde sagen, Augen zu und ab in die Zauberwelt.
Thank you.
Der dritte Satz, wieder der Ruhepunkt und vor allem der Schönheitspunkt in der Sonate E-Dur. Und dann geht's zum Schlusssatz. Ich sage immer, wenn man jetzt Rausschmeißer dazu sagt, das ist eigentlich ein zu gewöhnlicher Begriff. Rausschmeißer ist ja eher so ein kurzer Satz im Dreiertakt, zack, Schluss. Nein, dazu ist das Ganze viel zu gelehrt und viel zu raffiniert. Ja. Und hier hat Bach sogar zwei kontrastierende Themen eingeführt.
Ja, und das ist wirklich...
Also die Welt ist ihm wieder mal nicht genug.
Na, ja. Und echt eine miese Nummer. Also jeder Schlagzeuger hat da großen Respekt davor, wenn er plötzlich 16. gegen Triolen spielen muss, rechts gegen links. Das ist wirklich höchste Herausforderung an jedes Gehirn. Ja, und das zieht er hier durch. Und was ich so toll finde, diese beiden Themen, die führen auch zu sehr abwechslungsreichen Episoden. Das ist gelehrt, aber es ist eben zugleich extrem abwechselnd. Ja, und dann ist eben diese eigentliche Überraschung, können wir jetzt mal reinhören, Takt 35, kommt dieses neue Thema in Triolen und das fightet dann gegen das andere und es wird immer verrückter. Die Welt war ihm nicht genug.
Der Bachkanal mit Maul und Schrammeck.